Schon relativ früh am Beginn der Covid-19-Pandemie hat man sich immer wieder gefragt, wie Kinder in das Geschehen involviert sind. Also, wie verläuft bei Ihnen eine Covid-19-Infektion? Sind Sie nach einem milden Verlauf geschützt? Und welche Rolle vor allem spielen Sie im Pandemiegeschehen als Infektionsherde und vielleicht als Infektionsverstärker? Diese zentralen Fragen beantwortet eine vom Land Baden-Württemberg finanzierte Studie der Universitätsklinika in Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm. Ich spreche darüber mit Roland Elling von der Abteilung für pädiatrische Infektiologie und Rheumatologie am Uniklinikum Freiburg. Hallo, Herr Elling.
Hallo, grüße Sie.
Herr Elling, was haben Sie prinzipiell in der Studie herausgefunden? Sind Kinder Treiber im Infektionsgeschehen oder nicht?
Das ist ja natürlich eine der spannendsten und wahrscheinlich auch mit emotional diskutiertesten Fragen überhaupt in der Pandemie. Und auch wir können sozusagen einen kleinen Beitrag liefern, aber diese spezifische Fragestellung sozusagen ist jetzt nicht die zentrale Fragestellung dieser Arbeit gewesen, weil es auch unglaublich komplex ist zu untersuchen sozusagen. Was wir aber einen Beitrag, glaube ich, leisten können, ist, dass wir jetzt ein bisschen besseres Verständnis haben über die Ansteckungen innerhalb eines Haushalts nach Haushaltskontakt und vor allem im Rahmen dieser Arbeit über die kindliche Immunreaktion nach Infektion mit dem neuartigen Coronavirus.
Das heißt, Sie haben also den Blick geworfen auf Familien mit Kindern. Haben Sie auch immer sozusagen als Bedingung gehabt, dass in dieser Familie ein Covid-19-Erkrankter ist?
Ganz genau. Wir haben quasi Familien eingeladen, rekrutiert, wie wir sagen, sozusagen, wo mindestens ein Familien- oder ein Familienmitglied nachweislich eine SARS-CoV-2-Infektion hatte. Das sind alles Infektionserkrankungen vom Frühjahr letzten Jahres, also noch weit vor den sozusagen Virusvarianten jetzt, und haben diese Familien als Haushaltskohorten in den 4 Universitätsklinika untersucht und haben dann alle Familienmitglieder untersucht und die dann auch nochmal nachuntersucht jetzt im Frühjahr, sodass wir eben die Infektion, also die immunologische Reaktion ein paar Monate, also 3 bis 4 Monate nach der Infektion und jetzt zuletzt aber auch nochmal im langen Verlauf über ein Jahr nach der Infektion nachverfolgen.
Wichtig waren für Sie also auch Kinder dann in den Familien zwischen 6 und 14 Jahren?
Das ist korrekt. Wir haben nur das Ganze sozusagen eingegrenzt auf Familien und nicht auf Haushalte ohne Kinder, weil wir uns genau dafür interessiert hatten, wie wird das Virus innerhalb der Familie übertragen, haben Kinder einen Einfluss, wie häufig das Virus auf andere übertragen wird und die Fragen sozusagen, die wir aus der kindermedizinischen Sicht hatten.
Und was haben Sie herausgefunden? Was ist für Sie der wichtige Punkt?
Also für uns das Spannendste war, glaube ich, zu sehen, dass Kinder und das wussten wir so ein bisschen schon vorher, Teile davon häufig mit sehr wenig Symptomen sich anstecken, ganz häufig sogar in einem hohen Prozentsatz ohne jegliches Symptom. Das heißt, die Eltern haben gesagt, mein Kind hatte eigentlich gar nichts. Und trotzdem können wir Antikörper als Zeichen der stattgehabten Infektion messen. Und für uns eines der spannendsten Kernerkenntnisse war, dass Kinder trotz dieser total milden Erkrankung eine hervorragende Immunantwort machen, wenn man auf die Antikörper guckt, mit Antikörper Konzentrationen, die der ihrer Eltern sozusagen sogar übersteigen, obwohl die Eltern in der Regel schwerer krank sind
also das, gewesen das, sind als die Kinder. Das wünscht sich ja eigentlich jeder Erwachsene, sage ich jetzt mal ein bisschen ironisch. Also milder Verlauf und dann danach nochmal geschützt zu sein. Wie kann man sich das erklären, gerade bei Kindern? Warum verläuft das da so?
Absolut. Ich glaube, das ist sozusagen ein neuer Grund, auf die Kinder neidisch zu sein.
Ja, nicht neidisch, aber
also in dem Sinne jetzt auch ironisch gemeint.
Genau.
Dass man, oder genau sagen kann, Mensch, wie machen die das? Und das ist so ein bisschen schon noch der heilige Gral, muss ich leider sagen, dass wir mechanistisch das noch nicht gut verstehen, wieso die das so gut machen. Es wirft so ein bisschen manche sozusagen auch Dogmen, die in den Infektions- und immunologischen Lehrbüchern stehen, so ein bisschen um, die wir für andere Erreger kennen, nämlich, dass wir bei anderen Bakterien zum Beispiel wissen, die kann man jahrelang im Rachen tragen, aber es schützt einen nicht vor einer Infektion dann, wenn die dann das schaffen, in den Körper einzudringen. Und bei dem SARS-CoV-2-Virus scheint es so zu sein, dass es schon auch durch diesen milden Kontakt, der vielleicht nur in den Schleimhäuten passiert, ohne dass es jetzt in die tiefen Atemwege kommt, relevant, dass sie da eine tolle Immunantwort aufbauen. Und das ist anders wie bei vielen anderen Erregern. Und da sind wir jetzt natürlich weiter am Suchen und Graben, was da sozusagen die immunologischen Gründe dafür sein können.
Ja, interessanter Befund. Wie sehen denn diese leichten Symptome bei Kindern aus? Also haben die dann nur Schnupfen oder wie stellt man sich das vor?
Wir haben gesehen, dass eben ein großer Anteil der Kinder überhaupt keine Symptome zeigt. Was bedeutet, dass man jetzt ein Kind in einer Quarantäne-Expositionssituation sozusagen überhaupt nicht ohne Sorge zu einem Risikopatienten lassen kann, wenn es keine Symptome hat. Und andersrum aber haben Eltern in diesen Haushalten von Husten berichtet, sozusagen genauso häufig, kann man ungefähr sagen, von Kindern, die sich letztlich infiziert hatten, wie die sich nicht infiziert hatten. Sodass es leider sozusagen nicht möglich ist, muss man unterm Strich sagen, weder für die Eltern noch für erfahrene Kinderärzte, ein SARS-CoV-2-infiziertes Kind zuverlässig zu erkennen.
Stecken sich Kinder in den Familien häufiger an als Erwachsene oder weniger?
Das ist auch eine sehr spannende Frage. In diesen Studien sieht es so aus, dass sich die Kinder seltener infizieren als die Erwachsenen. Wir hatten, wobei man ehrlich sagen muss, dass die Unterschiede jetzt nicht so wahnsinnig eklatant groß sind. Man sieht, wenn man ja die relativen Zahlen der kindlichen versus die Erwachseneninfektionen vergleicht, jetzt von, sage ich mal, Sommer letzten Jahres auf Sommer diesen Jahres, dass die Kinder in Anführungszeichen sehr stark aufgeholt haben, also dass sehr viel mehr Kinder jetzt in der zweiten und vor allem dritten Welle betroffen waren. Das ist wahrscheinlich der neuen Virusvarianten geschuldet. Also wir sehen einen Effekt, dass Kinder seltener sich infizieren. Aber wir sehen gleichzeitig, dass Haushalte, und ich glaube, das ist ein absolut dringliches Plädoyer an alle Eltern, die wollen, dass die Schulen offen bleiben, dass Haushalte Hochrisikoorte für Infektionen sind und dass wir einfach, wenn wir die Kinder schützen wollen, zwingend und ganz dringend erstmal uns Eltern impfen müssen.
Das ist völlig klar. Sie hatten eben die Schulen angesprochen. Was müsste man für Konsequenzen für die Bildungspolitik aus Ihrer Studie ziehen?
Also ich glaube, so ganz direkte Konsequenzen sozusagen von immunologischen Untersuchungen.
Ja, ist klar.
Ist natürlich ein weiter Weg.
Ja. Aber ich glaube, Sie hören solche Fragen auch nicht so gerne als Wissenschaftler. Aber
ja, wobei sie natürlich schon auch nachvollziehbar sind, muss ich ehrlich sagen. Und okay, wir haben sozusagen, was die Schulseite angeht, hier auch eine relativ große Initiative mit aufbauen können, nämlich dass wir auf PCR, Pool Screening heißt es. Das heißt, wir machen hier in Freiburg, testen wir ungefähr 45.000 in der Schulkinder und Kindergartenkinder in der Woche mit Pool-PCR. Das sind sogenannte Sammel-PCRs, wo die Proben vieler Kinder gesammelt werden, um das Infektionsgeschehen mit einer sehr empfindlichen Testmethode zu verfolgen. Und was wir da bis jetzt daraus gelernt haben, nach knapp 300 oder über 300.000 getesteten Kindern, ist zusammenfassend zu sagen, dass wir selten Infektionen in Schulen finden. Und wenn wir Infektionen in Schulen finden, stammen die in aller Regel aus einem assoziierten Haushaltsgeschehen. Das heißt, meistens bringen die Kinder die Infektionen von zu Hause mit und dann werden die Infektionen in den Schulen detektiert. Aber es ist kurzsichtig zu sagen, dass man sozusagen deswegen die Schulen zum Infektionsort sozusagen
ja,
machen kann.
Verstehe. Jetzt haben Sie doch vielen Dank dafür indirekt auf meine erste Frage geantwortet. Aber es ist wirklich so, dass Kinder nicht unbedingt die Treiber sind im Infektionsgeschehen. Aber ganz wichtig, weil bei ihnen der Verlauf wirklich unspezifisch verläuft: Testen, testen, testen. Richtig?
Absolut, das glaube ich schon. Genau. Man muss natürlich gleichzeitig auch die Wertigkeit eines Befundes im Kindesalter sozusagen anders bewerten als im Erwachsenenalter. Gleichwohl wollen wir natürlich keine großen, in der gegenwärtigen Situation ganz sicher keine großen Infektionscluster in Schulen oder allgemein Bildungseinrichtungen, Kindergärten haben. Insofern, genau.
Genau, sagt Roland Elling von der Abteilung für Pädiatrische Infektiologie und Rheumatologie am Uniklinikum Freiburg. Ich habe mit ihm gesprochen über die Covid-19-Studie der Universitätskliniker Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm. Herr Elling, danke für diese sehr interessanten Informationen.
Herzlichen Dank, hat mich gefreut.